Ja, merci vielmals euch fürs Leiten da im Lobpreisteil. Der Frank hat vorher das ein Klischee angesprochen, ganz ein böses. Die kleinen Appenzeller. Also wenn wir bei Klischee sind, ich habe heute Morgen zu meiner Frau gesagt, wir fahren hier raus, es ist neblig. Und vor uns fährt einer mit 50 und 80 Gewehr. Und ihr dürft drei Mal raten, aus welchem Kanton das der gekommen ist. Also apropos Klischee. Ich begrüße euch auch von meiner Seite her ganz herzlich zu dem Gottesdienst. Wir haben uns sehr gefreut, um heute zu euch zu kommen, obwohl ich schon ein bisschen zwiespältige Gefühle habe. Das ist jetzt 10 Jahre her, dass ich meine letzte Vorstellungspredigt irgendwo gehalten habe. Ich komme mir ein bisschen so vor wie bei diesen Kleintierschauen heute Morgen, oder wo die dicken Hasen alle bewertet werden. Ah, wie sehen sie aus und wie viel Fell haben sie? Aber wir leben ja von der Gnade Gottes und ich hoffe, ihr seid barmherzig und gnädig mit mir heute Morgen und könnt etwas mitnehmen von dem, was ich euch weitergeben will. Der Frank hat mir gesagt, ich soll in der Predigt über etwas reden, wo er mein Herz spürt, mein Anliegen für die Gemeinde, und will ich natürlich folgen, wenn der Frank mir etwas sagt. Das sollte man nämlich, wenn der Prediger etwas sagt, sollte man folgen. Habe ich gelernt. Habe ich mir das zu Herzen genommen. Und ich will gerne einen Text anschauen mit euch, eine Geschichte in der Bibel anschauen mit euch heute Morgen, wo wirklich die zwei Sachen, wo ich denke, wo mein Herz ganz fest dafür schlägt, drin vorkommen. Und zwar ist das einmal das Thema Gemeinde bauen und auf der anderen Seite gleichzeitig das Thema Menschen für Jesus gewinnen. Das sind die zwei grossen Themen, die ich sehe in der Bibel. Das sind die zwei grossen Themen, wo mein Leben dafür, wo mein Herz dafür schlägt. Und darum lade ich euch ein, dass ihr die Geschichte mit mir anschaut. Es ist die Geschichte vom Besuch von der Königin von Saba in Jerusalem. Und wenn ihr eine Bibel dabei habt, dürft ihr da gerne mit aufschlagen jetzt. Ich lese euch die Geschichte vor. Ihr findet die im ersten Buch Könige, Kapitel 10, Verse 1 bis 13. Und das möchte ich euch gerne vorlesen. Es heißt euch im Text, und die Königin von Saba hörte von Salomos Ruf und von dem Haus, das er gebaut hatte für den Namen des Herrn. Da kam sie, um ihn mit Rätselfragen zu prüfen. Und sie kam nach Jerusalem mit einem sehr zahlreichen Gefolge, mit Kamelen, die Balsamöl und Gold trugen in sehr großer Menge und Edelsteine. Und sie kam zu Salomo und redete zu ihm alles, was in ihrem Herzen war. Und Salomo beantwortete ihr all ihre Fragen. Nichts war vor dem König verborgen, das er nicht hätte beantworten können. Und als die Königin von Saba all die Weisheit Salomos sah und das Haus, das er gebaut hatte, und die Speise auf seiner Tafel, die Sitzordnung seiner Knechte, die Aufwartung seiner Diener und ihre Kleidung und seine Getränke und sein Brandopfer, das er im Haus des Herrn opferte, da geriet sie vor Staunen außer sich. Und sie sagte zum König, das Wort ist Wahrheit gewesen, dass ich in meinem Land über deine Taten und über deine Weisheit gehört habe. Ich habe den Worten nicht geglaubt, bis ich gekommen bin und meine Augen es gesehen haben. Doch siehe, nicht die Hälfte ist mir berichtet worden. Du hast an Weisheit und Gütern die Kunde übertroffen, die ich gehört habe. Glücklich sind deine Männer, glücklich diese deine Knechte, die ständig vor dir stehen, die deine Weisheit hören. Gepriesen sei der Herr, dein Gott, der Gefallen an dir gehabt hat und dich auf den Thron Israels gesetzt hat, weil der Herr Israel ewig liebt. Darum hat er dich als König eingesetzt, damit du Recht und Gerechtigkeit übst. Und dann heißt es im 13. Vers noch, der König Salomo aber gab der Königin von Saba alles, was sie sich wünschte, was sie erbeten hatte, abgesehen von dem, was er ihr schon gegeben hatte, nach der Freigebigkeit des Königs Salomo. Und sie wandte sich um und zog in ihr Land zurück, sie und ihre Knechte. Mich begeistert der Text total. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr das hört. Die einen von euch denken vielleicht, ja, das ist eine alte Geschichte, was hat die mit uns zu tun? Aber was mich so begeistert an dem Text ist, dass eine Heidin parat ist, 2000 Kilometer zu reisen, um sich von dem zu überzeugen, was sie vom Salomo und vom Salomo, seinem Gott, gehört hat. Überhaupt nur schon die Tatsache, dass man in Saba, 2000 Kilometer von Jerusalem entfernt, über den Salomo und über seinen Gott redet. Nur schon da ist bemerkenswert. Und man spürt ja, da ist nicht einfach da geredet worden, wenn man heute so über Königshäuser redet. Ah, Prinzessin Kate ist im Spital, sie ist schwanger und ihr ist schlecht. So, oder? Nicht so, sondern vom Salomo und von seinem Gott hat man anders geredet. Und man spürt in Jerusalem, da geht etwas ab, da passiert etwas, wo die Menschen fragend macht, so fragend, dass die Königin bereit ist, 2000 Kilometer auf sich zu nehmen. Und da ist nicht etwa mit dem Zug oder mit dem Auto oder irgendwie mit dem Flieger gewesen, sondern auf Kamel, durch ein ziemlich gefährliches Gebiet, mit grossem Aufwand verbunden, mühsam, und trotzdem macht sie das. Weil sie will, dass das, was sie hört vom Salomon, seinem Gott, sie will da verifizieren. Sie will herausfinden, stimmt da tatsächlich, ist da wahr? Ich muss da mit eigenen Augen sehen. Und so geht sie dort hin. Und schaut, da wünschte ich mir eigentlich für unsere Gemeinde. Dass von uns als Gemeinde so stark geredet wird, dass Menschen sich aufmachen und sagen, das will ich jetzt mit eigenen Augen sehen. Das nimmt mich jetzt Wunder. Stimmt da tatsächlich, was man über die FVGler sagt? Stimmt da tatsächlich? Ich wünsche mir für uns, dass so eine starke Anziehungskraft von uns ausgeht, dass Menschen sagen, ich muss da hingehen und mich selber überzeugen, wie das da innen abläuft. Denn so sagt es ja Jesus, das ist unser Auftrag, wir sollen seine Zeugen sein. Menschen für Jesus gewinnen. Was können wir im Text, in dieser Geschichte, im Blick auf den Auftrag und im Blick auf uns als Gemeinde lernen? Das Erste, was mir auffällt in dem Text ist, und wo ich glaube, dass man dafür lernen könnte, Gemeinde soll ein Ort sein, wo Jesus gross gemacht wird. Das tönt sehr lapidar und basics, ich weiss. Aber ich glaube, das ist so wichtig, dass Gemeinde ein Ort ist, wo Jesus verherrlicht wird, wo er das Thema ist. Und ich glaube, dass man da ganz viel lernen können vom Salomo. Im Text heisst es, die Königin von Saba hörte von Salomos Ruf und davon, dass er ein Haus gebaut hatte für den Namen des Herrn. Wenn der Text da sagt, der Salomo hat ein Haus gebaut für den Namen vom Herrn, dann ist das nicht das Gleiche, wie wenn da wirst, er hat ein Haus gebaut für den Herrn. Das sind zwei verschiedene Sachen. Ein Haus bauen für den Herrn, das bedeutet, das ist ein Haus, wo Gott soll zu Nutzen sein, ein Haus, wo Gott ein Werkzeug soll sein, damit man den Gottesdienst kann drin abhalten kann, damit man die Opfer darbringen kann und so weiter. Aber das war nicht sein Ziel. Der Salomo wollte nicht einfach ein Haus bauen und sagen, Herr, wir haben jetzt hier einen Tempel gebaut und jetzt haben wir einen coolen Ort, wo wir Gottesdienst feiern können. Das war nicht sein Ziel. Der Salomo hat ein Haus gebaut für den Namen vom Herrn. Und für den Namen vom Herrn, das heisst so viel wie zur Ehre Gottes. Ihm war wichtig, dass Gottes Name gross gemacht wird in diesem Tempel, in diesem Haus. Ihm war wichtig, dass Gottes Wille und seine Ziele umgesetzt werden. Es ist ihm um Gottes Ehre gegangen und das gefällt mir enorm am Salomo. Zumindest da in den ersten Jahren von seinem Leben. Es ist ihm nicht um sich gegangen, sondern um den Herrn. Dann schaut, man kann sehr wohl ein Haus für Gott bauen, aber gleichzeitig dem Haus den eigenen Namen geben. Vielleicht kennen einige von euch Mario Botta, kennt ihr? Stararchitekt, Schweizer Stararchitekt aus dem Tessin. Er hat in Monio im Tessin eine Kapelle gebaut. Eigentlich eine katholische Kapelle. Es sollte eigentlich ein Haus für Gott sein. Aber interessant ist, was die Kapelle für einen Namen hat. Die heisst nämlich einfach Botta-Kapelle. Er baut ein Haus für Gott, aber gibt dem Haus seinen eigenen Namen. Und die Leute, die dort hingehen, die gehen nicht die Kapelle anschauen, weil sie sagen, ich möchte Gott näher sein, ich möchte Jesus näher sein oder mir ist wichtig, dass die Ehe Gottes, die kommt da so zum Ausdruck, sondern die Leute gehen die Kapelle anschauen, wegen der Architektur. Und wer kommt gross aus am Schluss? Der Mario Botta. Schweiz Tourismus wirbt übrigens sogar mit dem Titel, das ist die Bergkirche Mario Bottas. Versuchung auch für den Salomo, sich mit dem Bau vom Tempel selber einen Namen zu machen, ist sicher ziemlich gross gewesen. Schaut mal, mein Tempel, der Tempel vom Salomo, den ich gebaut habe. Nie ist etwas Prächtigeres und Schöneres gebaut worden in Israel. Und manche werden Versuchung erlegen, ein Haus für den Herrn zu bauen, aber für den eigenen Namen, aber nicht den Salomo. Er nicht. Wenn man in das Haus hineingegangen ist, dann hat man nicht vom Salomo geredet, man hat vom Herrn geredet. Die Atmosphäre in diesem Haus war prägt, nicht vom Salomo, sondern vom Herrn. Und das wünschte ich mir für unsere Gemeinde. Beim Salomo ist es um ein Gebäude gegangen und mir ist auch klar, Glauben an Jesus ist mehr als ein Gebäude heute, aber der Glaube drückt sich immer aus in Äußerlichkeiten, in Strukturen, in Organisation, in Formen, wie wir Gott anbeten, wie wir ihn ins Zentrum stellen. Und mein Wunsch wäre, dass bei allem, was wir machen, auch als Christen untereinander, Jesus gross wird. Dass Menschen spüren, da geht es nicht darum, dass der Prediger gross rauskommt. Da geht es nicht darum, dass die Leitung gross rauskommt. Da geht es nicht darum, dass irgendwelche Teams gross rauskommen. Die feiern sich nicht selber, sondern denen geht es um Jesus. Denen geht es um Jesus. Und das spüre ich denen ab. Offensichtlich war das beim Salomo der Fall. Da, wo von ihm ausgegangen ist, zumindest in dieser frühen Phase von seinem Königtum, da ist, dass er jemand war, der Gottes Ehre gesucht hat. Ihm war wichtig, dass die Leute das spüren. Mir geht es um den Herrn, um nichts anderes. Mir geht es um Jesus. So soll das bei uns aussehen. Mir geht es um Jesus. Und da ist so stark herausgekommen, dass die Menschen um ihn herum ihn immer in Beziehung gebracht haben zu seinem Gottesglauben. Wir werden das später dann noch sehen. Auch die Königin von Saba macht das. Was ich lerne aus dem Text ist, dass dort, wo es echt und aufrichtig um Jesus und seine Ehre geht, hat das immer Ausstrahlung. Von dem bin ich tief überzeugt. Wenn es irgendwo um Christus geht und um seine Ehre, dann hat das Ausstrahlung. Auch auf Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Darum muss unser erstes Ziel sein, dass es um Jesus geht. Nicht um mich. Nicht um meine Bedürfnisse. Nicht um meine Wünsche, dass die befriedigt werden. Sondern es geht darum, dass das, was ich mache und dass das, was in meiner Gemeinde passiert, wo ich Mitglied bin, dass das Jesus ehrt. Wenn wir in dieser Haltung leben, bin ich überzeugt, hat das Ausstrahlungskraft. Ganz positive, starke Ausstrahlungskraft. Und die Leute werden Fragen haben. Und das ist der zweite Punkt. Ah, Entschuldigung, da fehlt es null. Ja. Das ist typisch Dani Rohner, mit den Zahlen hat er es nicht. Habe ich euch schon gesagt? Wisst ihr eigentlich schon? Gut, 1. Könige 10. Gut, die Gemeinde soll ein Ort sein, wo Fragen willkommen sind. Die Königin von Saba, Heidin aus Äthiopien, die kommt zum Salomo, schaut sich alles gründlich an und dann stellt sie dem Salomo Fragen. Fragen über Fragen. Vers 3, und der König beantwortete der Königin all ihre Fragen. Nichts war vor dem König verborgen, das er ihr nicht hätte beantworten können. Die Königin hat Fragen. Und beim Salomo ist sie mit ihren Fragen einfach willkommen. Sie darf die Fragen einfach stellen. Sie kommt auch Antworten über. Und ich merke immer wieder, wie viele Menschen heute Fragen haben. Ihr glaubt gar nicht, wie viele Menschen heute Fragen haben. Sie erleben Sachen, die sie nicht einordnen können. Sie kommen mit dem Älterwerden nicht klar. Sie machen sich Sorgen wegen der Wirtschaftslage. Sie haben Fragen an Gott, an christlichen Glauben, an das Leben. Sie kommen mit den Teenies nicht klar, weil sie ein Puff daheim haben und es überhaupt nicht mehr funktioniert. Oder sie haben das Gefühl, wir sind in unserer Ehe in einer Sackgasse angekommen. Und. An der Arbeit funktioniert es nicht. So viele Leute haben Fragen. Und Menschen haben auch Fragen, auch im Blick auf den Glauben. Oft wagen sie die Fragen nicht zu stellen. Und noch viel öfter tun sie so, als ob sie keine Fragen hätten und eigentlich total zufrieden wären mit ihrem Leben und ja, ich habe meinen eigenen Glauben und so. Aber ich bin überzeugt, in der überwiegenden Mehrheit von allen Fällen stimmt das nicht. Leute haben Fragen. Ich merke das, wenn ich mit meinen Kollegen zusammen bin, die Jesus noch nicht kennen. Wir stellen natürlich die Fragen. Ich bin ja der Profi, der Pfarrer, oder? Also kommen sie und stellen sie ihre Fragen. Aber ich denke mir, die Fragen, die hätten es genauso, wenn ich auch nicht Pfarrer wäre, sondern ein ganz normaler Christ. Nicht von Berufs, nicht ein Berufschrist. Sondern ein ganz normaler Christ. Meine Freunde haben die Fragen. Und sie wollen die Fragen stellen. Und ich glaube, die Gemeinde sollte ein Ort sein, wo man Fragen stellen darf. Der Salomo lässt die Fragen von dieser Königin einfach mal zu. Nimmt sich Zeit, sich diesen Fragen zu stellen. Und das finde ich mega stark von ihm. Es ist interessant, im Text heisst es, die Königin sei ursprünglich gekommen, um den Salomo, Zitat, mit allerlei Rätselfragen zu prüfen. offensichtlich ist am Anfang reine Neugier gestanden. Vielleicht sogar ein bisschen der Versuch, Salomo seinen Ruf in Frage zu stellen, das ein bisschen lächerlich zu machen. Ja, so weise ist ja der gar nicht. Haben ihm da Rätsel gestellt und so. Die hätte er dann nicht herausfinden können. Und ich merke auch bei mir wieder, oft begegnen meine Freunde mir ganz ähnlich. Euch vielleicht auch. Dann spürt man, dem geht es jetzt eigentlich nur darum, meinen Glauben lächerlich zu machen oder so richtig als Quatsch zu entlarven. Kennt ihr das, wenn so Fragen kommen, oder? Dann lässt du den Blick irgendwo und dann schaut dich einen an und sagt, du musst dann nicht genau anschauen auf der Seite 3, gell? Du als Pfarrer. Oder so. So Sprüche kommen dann. Kenne ich alles. Wie verhält man sich denn? In der Regel gehen wir als Christen sofort in die Defensive. Abend in den Schützengraben, dann wird das Maschinengewehr durchgeladen, so nach dem Motto, Angriff ist die beste Verteidigung. Dann schauen wir den anderen an und sagen, so, hast du irgendwelche Fragen? Jetzt kannst du es stellen, ritsch, ratsch. Und dann stehen wir im Anschlag da, oder? Bereit zur Verteidigung und bereit aus voller Rohr zu schiessen, wenn irgendetwas kommt. Der Salomo macht das ganz anders. Der lässt die Fragen, die Rätsel einfach zu. Total cool, total gelassen. Und wo er das macht, verändert sich offensichtlich etwas im Herz von dieser Königin. Plötzlich heisst es nämlich im Vers 2, zuerst heisst es, sie sei gekommen, um allerlei Rätselfragen zu stellen. Aber plötzlich, ein Vers später, heisst es, und sie redete zu ihm alles, was in ihrem Herzen war. Plötzlich öffnet sie ihr Herz. Und schaut, ich glaube, wo wir die Fragen von unseren Freunden, vielleicht auch der Spott, vielleicht auch die kritischen Fragen zulassen, da kann es passieren, dass plötzlich der eine oder andere sein Herz öffnet. Plötzlich macht er auf und erzählt etwas ganz Tiefes aus seinem Leben. Etwas, das ihn wirklich beschäftigt. Und ihr Lieben, das ist der Moment, wo Gott die Chance bekommt, reinreden zu können in ein Leben. Ganz echt, ganz tief, ganz reell. Wo Menschen plötzlich spüren, jetzt öffne ich mich und jetzt begegne ich Gott. Und wo Menschen das lebendige Wirken von Jesus entdecken, in deinem Leben und auch im Leben von deiner Gemeinde. Fragen zulassen. Ein Drittes, wo mich begeistert am Text. Und wo ich glaube, dass wir lernen können. Gemeinde soll ein Ort sein, wo das lebendige Wirken von Jesus sichtbar wird. Im Text heisst es ja, die Königin hörte von Salomos Ruf. Vielleicht denkt ihr jetzt, aha, ist also doch ein bisschen um den Salomo gegangen. Nein, eben nicht. Im Salomo sein Ruf war nämlich nicht der, dass er ein grosser König gewesen wäre oder ein mächtiger Eroberer oder irgend so, sondern sein Ruf war, 1. Könige 3, sagt das, ganz Israel sah, dass die Weisheit Gottes in Salomo war. Die Völker rund um Israel herum, die haben nicht zum Salomo aufgeschaut in der Haltung, wow, was der alles erreicht hat, das ist so der Supertyp, der Oberkönig, sondern die haben realisiert, das, was der Salomo ausmacht, kommt von Gott. Das, was sich dem im Leben ihnen abspielt, an Weisheit, an Geduld, an Barmherzigkeit, das kommt nicht von ihm raus, sondern das hat Gott in ihn hineingelegt. Und sie haben nicht über ihn gestaunet, sondern über das, was Gott aus einem Menschen machen kann. Und auch die Königin von Saba sagt da in unserem Text. Im Vers 9 sagt sie, weil der Herr Israel ewig liebt, darum hat er dich als König eingesetzt, damit du Recht und Gerechtigkeit übst. Sie hat gemerkt, hinter dem, was sich im Salomos im Leben abspielt, da steht das Wirken vom lebendigen Gott. Weil Gott im Salomos im Leben dran ist, darum passiert das, was ich da alles erlebe. Darum passiert das, was ich alles sehe. Und die hat sich da ganz genau angeschaut. Die Speisen auf dem Tisch. Sie hat geschaut, wie die Diener angelegt sind. Ihr habt ja einen Gottesdienst, typisch Frau, oder? Jetzt denn Gott? Typisch Frau. Auf was schauen die Frauen, wenn sie auswärts sind? Wie sind die anderen angelegt? Sie auch? Wie sind die angelegt? Was gibt es zu essen? Das wäre so typisch männlich, also eigentlich. Was gibt es zu essen, oder? Also sie schaut sich das alles ganz genau an und dann kommt sie zu einem Fazit, zu einer Schlussfolgerung und sie sagt, ich kann nur darüber staunen, dass Gott das alles in dem Leben macht. Und das gefällt mir. Das wünschte ich mir wieder für unsere Gemeinde. Dass da in unserer Gemeinde sichtbar wird. Jesus ist dran. Jesus ist am Wirken. Und ich glaube, nichts hat so eine Kraft in einer Gemeinde, wie wenn da sichtbar wird. Ich glaube, kein Wunder, keine Vision, nichts, was passieren kann, hat die Kraft, wie wenn ein Mensch vorne sagen kann, Christus hat mein Leben verändert. Ganz tief und ganz echt. Wenn ich mir überlege, was mir am meisten Mut macht zum Leben mit Jesus, dann ist es da, dass andere mir erzählen, was sie erleben mit Jesus. Ich habe vor Jahren eine Umfrage gemacht in einer Gemeinde und habe die Frage gestellt, was ermutigt dich in den Predigten am stärksten mit Jesus zu leben? Ich habe erwartet, dass die Leute sagen, saubere Theologie, gute Exegese, klare Gliederung, schönes PowerPoint. All das, was ich mir ja so viel Mühe gebe dafür, oder, in der Predigt das zu machen. Von dem ist nichts gekommen. Was gekommen ist, ist, dass die Leute gesagt haben, wenn der, der vorne erzählt, von seinem eigenen Leben erzählt, das macht mir Mut, das ermutigt mich. Wenn er von den eigenen Kämpfen erzählt, vom eigenen Versagen erzählt, wenn er aber auch von den Sieg erzählt und von dem, was er mit Christus erlebt. Anscheinend werden die Menschen viel stärker von unserem Leben mit Jesus angezogen als von einer hochgestochenen Dogmatik und von guter Rhetorik. Das Wirken von Jesus im Leben von anderen zu erleben, das macht Mut, das steckt da, das fordert raus. Für mich war das vielleicht die wichtigste Botschaft überhaupt gewesen, kurz nachdem ich zum Glauben gefunden habe. Ich habe aus den Drogen raus zum Glauben gefunden. Und bin mit der Claudi, wir sind hier frisch befreundet gewesen, in die FG Rhinegg gekommen. Wir waren ziemlich speziell gewesen im Vergleich zu allen anderen, die hier in der IG waren. Dort. Die sind alle gläubig aufgewachsen. Brave, ganz brave, christliche Kinder sind da gewesen. Die haben nie irgendwie ein Wässerchen getrübt. Und dann sind wir gekommen. Ich direkt aus den Drogen, lange Haare, geraucht noch, wie verrückt, wenn es schlägt. Claudi mit dem Wullenpulli, 68er Stil. So sind wir in die eingegangen. Und dann hat es einen Abend gegeben über Drogen. Da war damals Standard gewesen. Da hat es so die drei Standardthemen gegeben, die jedes Jahr mal durchgekocht hast in der IG: Sex and Drugs and Rock'n'Roll. So die drei Abende, oder? Und dann war der Drogenabend dran gewesen. Und dann hat einer aus der IG hat dann den Abend gemacht und hat sich wahnsinnig Mühe gegeben. Wirklich, man hat gemerkt, er hat sich reingelesen in das Thema, hat sich Mühe gegeben, hat erklärt, wie wirkt die Droge, was ist wie gefährlich, was ist hier gefährlich. Und ich bin den ganzen Abend da gesessen und habe mich so geschämt. Und habe den ganzen Abend gebetet und habe gesagt, okay, ich muss ja dankbar sein, dass Jesus mich überhaupt angenommen hat, dass ich eines Tages in den Himmel komme. Aber mehr liegt nicht mehr drin, nicht mit meiner Vergangenheit. Und ich habe den ganzen Abend gebetet und gesagt, bitte Jesus, schenk, dass keiner mich fragt. Dass ich heute Abend nicht mehr erzähle. Die haben ja alle gewusst, dass ich aus den Drogen rauskomme. Aber ich habe mich so geschämt für das und habe nicht über das reden. Und es hat dann tatsächlich, die haben mich zwar alle immer angeschaut, so, weiss noch, der, der den Vortrag hatte, hat etwas gesagt, und haben sie ihm zugelassen. Und jedes Mal, wenn er Luft geholt hat, haben sie so übergeschaut zu mir. Was macht der Dani jetzt, oder? Ich habe mich auch geschämt an dem Abend. Und es hat mich dann, Gott sei Dank, es hat mich niemand angesprochen. Am Schluss des Abends haben wir dann einmal noch Tee getrunken miteinander. Und dann ist der Gust Ledergerber. Er war hier ganz neu Prediger in unserer Gemeinde. Er ist neben mich hingesessen. Wir haben uns noch nicht gross gekannt. Und der Gust hat, wir haben da so beide in unserem Tee gerührt. Dann hat der Gust mich angehauen und hat gesagt, Dani, hast du mal Drogen genommen? Und ich habe mich so geschämt und habe dann gesagt, ja, schon. Und dann schaut der Gust mich an und sagt, ich auch. Und ich weiss noch, als ich den Gust angeschaut habe und zu ihm gesagt habe, das stimmt nicht. Du lügst mich an. Das kann nicht sein. Und ich habe das wirklich ernst gemeint. Und der Gust hat den ganzen Stund zurückgefragt, ja, wieso glaubst du mir das nicht? Und dann habe ich dem Gust gesagt, lass Gust, so läuft das einfach nicht. Du kannst nicht Drogen nehmen, alles machen, was Gott verboten hat. Und dann Jesus annehmen und meinen, alles ist gut und nachher Pfarrer werden. Irgendwo hat es Grenzen. So funktioniert das nicht. Und dann ist der Satz gekommen. der mein Leben total verändert hat, komplett auf den Kopf gestellt hat. Der Gust hat mich angeschaut und hat gesagt, aber Dani, glaubst du nicht, dass Jesus das Leben total neu machen kann? Dieser Satz hat mein Leben verändert. Jesus kann ein Leben komplett neu machen. Total neu machen. Zu erleben, dass mit Jesus echte Veränderung möglich ist, das hat mich umgehauen. Und bis heute bin ich überzeugt davon, wenn das in unseren Gemeinden sichtbar wird, dann hat das größere Kraft als jedes Wunder, jede Vision, jedes noch so bombastische Ereignis. Die Botschaft, die von Menschen ausgeht, Jesus hat mein Leben verändert. Das ist die stärkste Botschaft, die von einer Gemeinde ausgehen kann. Und uns kann eigentlich nichts Besseres passieren, als wenn das Image wird, das wir als Gemeinde haben. Wenn die Leute sagen, Leute, die dort hingehen, die bleiben nicht so, wie sie dort hingehen. Die kommen anders raus. Die verändern sich. Irgendetwas passiert dort. Etwas Positives. Etwas, das man menschlich nicht erklären kann. Die werden verändert, wenn sie in die Effige gehen. Nicht, weil sie in die Effige gehen, sondern weil Jesus dort dran ist und weil man das spürt. Die Gemeinde soll ein Ort sein, wo das sichtbar wird. Das wünsche ich mir ganz fest. Damit zum vierten und letzten, was ich vom Salomo lerne. Evangelistische Gemeinde, wachsende Gemeinde, muss Gemeinde sein, die bereit wird, zum Menschen einfach in Gottes Gegenwart hineinführen. Zum Menschen hineinnehmen in Gottes Gegenwart. Ich staune da wieder über den Salomo. Der ist bereit, einer Heidin ganz breit in seine Gottesbeziehung Einblick zu geben. Er zeigt ihr den Tempel. Er redet mit ihr über geistliche Fragen. Er ist total grosszügig. So grosszügig und freigebig ist er mit ihr, wie sein Gott mit ihm ist. Aber vor allem lässt er die Heidin Anteil daran haben, wie er das Brandopfer darbringt. Er nimmt sie mit und sagt, du los, du hast ja viel gehört über den Tempel, weißt? Ich gehe jetzt gerade hin und bringe ein Brandopfer da. Willst du mitkommen? Fände es schön, wenn du mitkommst. Komm doch mit mir mit. Und er nimmt sie mit. Das heisst im Text, und die Königin von Saba sah das Brandopfer, das er im Haus des Herrn opferte. Der Salomo hat nicht nur von seinem Glauben geredet, sondern er hat dann ganz natürlich und ganz offen vor den Augen dieser Frau gelebt. Und wo er in die Gegenwart Gottes hineintritt, nimmt er sie einfach mit. Er nimmt sie einfach mit. Übrigens, ist das nicht euer Mission Statement eigentlich als Gemeinde? Näher bei Gott und näher bei den Menschen, oder? Hallo, sind ihr noch da? Gut. Näher bei Gott und näher bei den Menschen. Und ich glaube, wenn man da lebt, da kommen zwei Sachen zusammen, die eine enorme Kraft haben. Wenn wir lernen, näher bei Gott zu leben, aber auch näher bei Menschen. Und ich mache euch Mut, das wirklich zu leben. Zum einen ganz persönlich in den Beziehungen, die noch drinstehen. Ich komme immer wieder mal ins Gespräch mit Freunden von mir, die noch nicht gläubig sind. Und dann eben erzählen sie irgendetwas, was sie belastet oder was ihnen Mühe macht. Und in solchen Momenten habe ich mir gesagt, frage ich nach, darf ich für dich beten? Jetzt. Komm, ich bete jetzt noch für dich. Ich habe noch nie erlebt, dass jemand gesagt hat, nein. Vielleicht getrauen sie sich einfach nicht, ich weiß nicht. Aber die sagen nicht nein. Viele sagen sehr dankbar, ja gern. Wenn ich mit ihnen bete. Leute, die nicht gläubig sind. Ich glaube, dass das so wichtig ist, das zu lernen in so einem Moment. Ganz natürlich umzugehen mit Leuten, die in unserem Umfeld sind, die uns zum Beispiel etwas erzählen. Vielleicht ein krasses Gegenteil davon. Ein befreundeter Pastor, ich sage euch nicht aus welchem Gemeindeverband, ist nicht aus der FEG, aber ich sage euch nicht aus welchem Gemeindeverband, hat mir erzählt, dass er mit den Nachbarin ist gegessen. Die sind gegessen einen Abend als Ehepaar miteinander. Und dann hat sie erzählt, hat sie dann gesagt während dem Abend, sie hat unglaublich Migräne, sie hat so Kopfweh. Und dann ist der Salat gekommen, aufgetragen worden. Dann hat der Pastor gesagt, ich bete jetzt gerade noch. Und dann hat er betet und Amen gesagt. Und erst, als sie daheim waren, ist ihm in den Sinn gekommen, dass er zwar Danke gesagt hat für den Salat, aber nicht eine Minute betet hat für seine Nachbarin. Berührt du die jetzt irgendwie oder sei er näher mit dem Kopfweh? Und dann hat er gesagt, weisst du, ist ja schon verrückt, wir Frommen. Wir beten für den Salat, aber für die Nöte von unseren ungläubigen Freunden. Das vergessen wir einfach und beten nicht dafür. Und da, wo er mir das erzählt hat, habe ich gedacht, genau, und das will ich nicht. Ich will sensibel sein für das, was läuft in meinem Umfeld. Ich will Menschen mit ihnen in die Gegenwart Gottes, auch in dem Moment. Auch als Gemeinde. Ich glaube, dass das so wichtig ist, dass wir wieder lernen, in unseren Veranstaltungen Menschen, die noch nicht an Jesus glauben, mit ihnen zu nehmen. Sie einfach teilhaben zu lassen an unserem Glauben. Und ich mache euch Mut. Ladet Freunde und Bekannte ein zu Gottesdiensten. Die müssen nicht speziell evangelistisch sein. Nehmt die einfach mit, dass die da erleben, wie das ist in der Gemeinde. Wie das läuft in der Gemeinde. Wenn Glauben an Jesus ein ganz natürlicher Bereich von unserem Leben ist, dann sollte es nur normal sein, dass wir auch unsere Freunde dazu mitnehmen. Natürlich braucht das Mut. Und manchmal muss man vielleicht gewisse Sachen erklären. Salomo hat sicher auch gewisse Sachen müssen erklären, dieser Königin. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir den Auftrag wahrnehmen. Das ist die Grundberufung von uns Christen. Menschen für Christus zu gewinnen. Und mir gefällt beim Salomo, wie er so freimütig die Königin mitnimmt, sie als im Gottesdienst teilnehmen lässt am Brandopfer, obwohl sie eine Heidin ist. Und vielleicht liegt gerade da das Geheimnis, dass wir wieder Gemeinde werden für Sünder. Gemeinde werden für Heiden. Gemeinde werden, wo Menschen, die noch nicht gläubig sind, spüren, da bin ich angenommen, so wie ich bin. Auch mit allem, was noch nicht so ist, wie es sein sollte. Ich glaube, dort, wo wir da wieder werden und mit Menschen gemeinsam in Gottes Gegenwart treten, ich glaube, dort ist Grosses möglich. Lass mich schliessen mit einem Zitat. Jemand hat einmal gesagt, die meisten Menschen wissen eigentlich schon, was falsch machen. Kirche ist darum nicht in erster Linie dazu da, ihnen zu sagen, was falsch machen, sondern ihnen zu zeigen, dass Veränderung möglich ist. Veränderung ist möglich. Es gibt Veränderung. Veränderung ist möglich. Und ich glaube, wo in einer Gemeinde Jesus gross gemacht wird, Fragen willkommen sind, das lebendige Wirken von Jesus im Leben von Menschen sichtbar wird und die Leute die Möglichkeit bekommen, in Gottes Gegenwart zu treten. Ich glaube, dass dort die Botschaft überkommt, mit Jesus ist Veränderung möglich. Echte, nachhaltige, bleibende Veränderung. Auch für dich. Amen.